Die RS1 Siesta am Mikrofon, Regi Sager. In der Schweiz haben bis in die 1970er Jahre Tausende von Verdingkindern gelebt. Vom Bodensee bis ins Welschland aber. Ein paar von diesen Kindern haben es gut gehabt, einige schlecht und viele sind nicht besser dran gewesen als Kindersklaven. Der Roland Begert war so ein Verdingkind gewesen. Als älterer Mann hat er jetzt seine Geschichte im Roman «Lange Jahre fremd» verarbeitet. Der Christian Schmid redet mit dem Roland Begert und mit zwei Spezialisten zum Thema, mit der Heidi Meichtri und dem Thomas Hunker in dieser Stunde. Roland Begert ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler und 30 Jahre lang war er in Bern Gymilehrer. Wenn man jetzt den 71-jährigen Mann so sieht, dann denkt man, ein gut aussehender älterer Herr. Und man würde nie vermuten, dass die ersten 25 Jahre von seinem Leben sehr schwierig waren. Ja, zum Teil brutal. Der Roland Begert war ein Verdingkind. Und was das geheissen hat, das schreibt er in seinem biografischen Roman «Lange Jahre fremd». Im Christian Schmid hat Roland Begert davon erzählt.
Ich habe in diesem Roman eine Gestalt gesucht und sie benennt Florian. Ich habe den Florian verfolgt in seinem Lebensweg. Ich habe ihn beschrieben, wie er ein Heimleben hatte, 12 Jahre lang. Er ist ja kurz nach der Geburt ist er in das Heim gekommen, in ein Kinderheim, lebt dort 12 Jahre. Ich beschreibe, was er dort erlebt hat mit diesen katholischen Schwestern. Er, der Bub, ist Protestant. Schon dort zeigen sich gewisse Probleme. Als er 12 ist, wird er rausgeholt aus dem Heim, kommt auf einen Bauernhof. Der Vormund führt ihn persönlich mit seinem Privatauto auf einen Bauernhof im Bernerseeland. Und dort muss er als Verdingbub arbeiten, 4 Jahre. Nach diesen 4 Jahren kommt der Vormund wieder, drückt ihm ein Billett in die Hand, heisst drauf, 3. Klasse, einfach Winterthur. Und dort muss er sich melden bei der Firma Sulzer. meldet sich dort auch und dort wird er dann nachher zu einer Giesserlehre verpflichtet. Und nach der Giesserlehre kommt Militärdienst, wie das ja alle jungen Männer in der Regel gemacht haben. Und nachher muss er 2 Jahre weiterbleiben, weil er hat einfach kein Geld. Wo der Vormund ihm mitteilt hat, er sei aus der Vormundschaft entlassen, per Saldo aller Ansprüche, wie man damals so geredet hat, hat er einfach keinen roten Rappen gehabt. Man hat ihm überhaupt nichts gegeben. Er hat nur ein kleines Bündel an alten Kleidern gehabt. Und so ist ihm nichts anderes geblieben, als noch einmal weitere 2 Jahre in der Giesserei zu verbringen. Nach der Giesserei ist er dann ausgezogen nach Grenchen, hat dort seine Mutter kennengelernt, das wird alles ein bisschen gezeigt, hat Lebensgeschichtliches von dieser Mutter vernommen, hat plötzlich auch vernommen, wie es seinem eigentlichen lieblichen Vater gegangen ist. Und hat dann auch vernommen, dass er Tante hat, dass er Onkel hat. Und dann ist er dann auf die Spur, hat sie aufgesucht, hat ein bisschen Lebensgeschichtliches von denen wollen wissen. Und in der Zwischenzeit hat er sich immer wieder selber weitergebildet, ist in die Schule gegangen, hat Sprachen gelernt, hat Handelsfächer gelernt. Und so hat er die Möglichkeit gehabt, in ein Wirtschaftsgymnasium einzutreten, Abendgymnasium, hat dort sich vorbereitet für die Universität, ist dort eingestiegen, hat Wirtschaft studiert und Recht und hat dann nachher einen Lehrerberuf bekommen, den er 30 Jahre ausgeübt hat an einem Gymnasium. Das soll die Geschichte so ein bisschen darstellen.
Es ist die Geschichte von einem Heim- und Verdingbub, wo es ihm eben, wie Sie sagen, am Schluss glücklicherweise gelingt, von zuungerst wegzukommen, kann man sagen. Zuungerst im Leben. Die haben jetzt verschiedene Stationen gesagt, Heim, Bauernhof, nachher die Fabrik, wo er Gießer- und Formerlehre macht, der Florian. Er hat nicht allen Orten das Gleiche erlebt, zum Beispiel in diesem Bauernhof im Seeland. Da sagt der Erzähler, dass das nicht nur schlecht war, böse Heimatlosigkeit. Der Bub merkt, dass die Leute eigentlich grundsätzlich nicht schlecht sind. Und er hat vor allem eine gewisse Freiheit gehabt in dieser Natur.
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, den man hier herausstreichen muss. Ich denke heute noch sogar zurück. In meinem Alter von 70 Jahren denke ich zurück an die Zeit. Das ist eine von der, für mich, für die Persönlichkeitsentwicklung, die fruchtbarste Zeit gewesen. Vor allem die Freiräume, die ich dort hatte. Freiräume, das hat einfach geheissen, du hast deine Arbeitsfelder, die sind ganz klar definiert gewesen. Jeden Tag habe ich gewusst, was zu machen ist. Es hat Strukturen gehabt. Und damit eben auch, wenn man die Arbeiten verrichtet hat, hat man die Freiräume gehabt. Und die konnte ich auf meine Art nutzen und auch auswerten. Auch wenn ich beispielsweise sehr wenig Zeit hatte für die Schule, aber es hat mir doch Gelegenheit gegeben, in diesem Freiraum gut zu atmen.
Es hat einen Abschnitt, der mich sehr berührt hat, der Stau, oder? Die tun den Stau quasi wie eure Kapelle beschreiben und wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt daraus.
In der ungeheizten Werkstatt drang oft durch die dünnen, zum Teil zerbrochenen Scheiben und durch die großen Spalten der alten, ausgetrockneten Fensterfassungen der giftige Ostwind, der sich hartnäckig in seinem Werkraum an seinen schäbigen Arbeitskleidern festkrallte. Hier musste Florian in schulfreier Zeit reisig bündeln. War die Kälte zu groß, die Hände, Füße und der Körper durchfroren, flüchtete er heimlich in den Stall zu den Kühen. Dieser Stall war sein Zufluchtsort. Nicht selten wartete er mit nackten Füßen in flüssig warmem Kudung, um sie aufzuwärmen. Der alte Friedli hatte ihm das beigebracht. Hier, in diesem Stall, roch es wohlig nach Dung, Stroh und Wärme. Hier fand er besinnliche Momente. Der Stall war eine Art Heimat, sein Lebenszentrum. Ein Ort des tiefen Nachdenkens, der Geborgenheit, der Stille und Ruhe. Er war seine neue Kapelle.
Roland Begert, das Buch «Lange Jahre fremd» trägt den Untertitel «Ein biografischer Roman». Das hat also mit eurer Lebensgeschichte zu tun. Warum habt ihr das Buch als Roman geschrieben und nicht als Tatsachenbericht?
Ich habe eigentlich, als ich das erste Mal die Überlegung angestellt habe, ich möchte irgendetwas machen. Ich möchte mich noch ein bisschen schriftstellerisch betätigen oder wissenschaftlich betätigen, habe ich gedacht, ich will ein bisschen eine Untersuchung anstellen über Heimkinder, über Kinder, die fremdplatziert sind, über Verdingkinder. Das war so die erste Idee gewesen. Und dann habe ich gedacht, ich will viele Dokumente beschaffen, damit es eben auch einen gewissen wissenschaftlichen Charakter bekommt. Und dann muss ich sagen, bin ich einfach mit der Zeit auf so grosse Schwierigkeiten gestossen mit den Amtsstellen, dass ich eigentlich das Projekt ziemlich schnell aufgegeben habe. Und dann habe ich gefunden, in Romanform lässt sich das viel schöner gestalten.
Wie nach ist er denn, eure Lebensgeschichte, der Roman?
Es ist schon so, der Florian, der die Hauptfigur spielt, ist eigentlich dadurch entstanden, indem ich mir gesagt habe, ich kann schlicht einfach nicht die Ich-Form wählen. Weil die Ich-Form hat mir immer gedacht, ich habe viele Lebensberichte gelesen und da ist immer ich gestanden und das hat mich so irgendwie larmoyant gedacht. Das hat mich so narzisstisch gedacht, so wehklagend und wehleidig. Ich habe diese Art nicht gefunden und dann habe ich gedacht, ich packe gescheiter mich raus, stelle das in eine Person rein, eben in den Florian rein und begleiten und den Florian mit all diesen schweren Lebensproblemen, die er hatte. Und tue den wie unter einer Lupe beobachten, wie er jetzt sich entwickelt vom jungen Menschen zu einem erwachsenen Menschen.
Was hat es denn gebraucht für euch, dass das überhaupt ist möglich war, dass ihr das noch einmal alles in jedem Detail aufkommen?
Ich habe nicht denkt, dass ich eigentlich noch innere Schwierigkeiten bekomme mit dem. Als ich nämlich daran gearbeitet habe, habe ich plötzlich gemerkt, ach, das rührt doch einem recht tüchtig durcheinander. Und ich glaube, ich hätte es nicht können schreiben, wenn ich nicht irgendwie im Hintergrund ja, einmal ein harmonisches zu Hause hätte. Wo ich weiss, da kann ich Kraft schöpfen bei der Familie. Wir haben auch glücklicherweise ein Familienchalet in Kantersteg. Ich durfte mich viel dort zurückziehen, konnte Überlegungen anstellen, konnte reflektieren, konnte lesen und konnte schreiben. Und aus dem heraus konnte ich dann eigentlich das Buch so gestalten, wie man es jetzt in den Buchhandlungen kaufen kann.
Und das Buch, das der Autor Roland Begert davor redet, ist eben der autobiografische Verdingkind-Roman «Lange Jahre fremd». Was steckt eigentlich hinter dem Verdingkind-Wesen? Mehr darüber in 2 Minuten.
Sie ist mir alles ein Ding, ob ich lach oder sing. Han ein Herzeli wie ein Vögeli, darum singe ich so ring. Han ein Herzeli wie ein Vögeli, darum singe ich so ring. Und mein Herz, das ist zu, das kann mir's nie mehr auf du. Als ein einzig schlaues Mädchen hat ein Schlüssel dazu. Als ein einzig schlaues Mädchen hat ein Schlüssel dazu. Und du musst mir nicht trotzen, und sonst trotze ich dir auch. So ein Mädchen, wie du eins bist, so ein Bursch bin ich dir auch. So ein Mädchen, wie du weiss bist, so ein Bursch bin ich auch. Drum ist mir alles ein Ding, ob ich lach oder sing. Habe ein Herzeli wie ein Vögeli, darum liebe ich so ring. Habe ein Herzeli wie ein Vögeli, darum liebe ich so ring.
Tino Heiniger. Der Siesta ist der Verdingkind gewidmet. Der Christian Schmid hat vorher mit dem Roland Begert über seinen autobiografischen Verdingkind-Roman geredet, «Lange Jahre fremd». Verdingkind, jenische, Vormundschaften, Kindswegnahmen, Heim. Mit diesen Themen befasst sich der Historiker Thomas Hunker. Der Roman «Lange Jahre fremd» hat für ihn eine grosse Bedeutung. Der Christian Schmid hat ihn gefragt, warum.
Also ich finde jedes Buch wichtig, das zu dem Thema geschrieben worden ist, angefangen bei den Schriften von Karl Albert Losli und all den anderen anonymen, namenlosen zum Teil oder im Privatverlag publizierenden Opfer und Betroffenen, die das Elend auch schon geschildert haben auf ihre Art. Bei dem Roman von Roland Beckert kommt dazu, dass er sehr reflektierte und auch künstlerisch umgesetzte Ausdrucksweise gewählt hat, wo das Buch sehr lesbar, sehr eindringlich und auch für die Literaturgeschichte wichtig macht, neben der Sozialgeschichte.
Was genau heisst «verdingen», dass wir das hier noch einmal ganz klar gesagt haben?
Beim älteren deutschen Sprachgebrauch und auch in Nachbarländern ist das so verwendet worden, sich als Angestellter in ein Dienstverhältnis zu begeben. Also ein nützliches Ding aus einem Menschen zu machen, wie man ja schon von den Sklaven gesagt hat. Sie sagen stimmbegabte Werkzeuge. Und es steckt das Verkaufen oder das Wort Dienst noch drin.
Wie ist das jetzt in Bezug auf diese Kinder in der Schweiz genau vor sich gegangen?
Das war seit dem Mittelalter eine gängige Form, um arme Kinder mit möglichst wenig Kosten für die damaligen Ressourcenbesitzer, also Staat und so weiter, Adlige oder später dann halt die anderen Instanzen, um die Kinder kostengünstig auferziehen. Die Alternative war lang Strassenbattle. Das hat man ja dann abgestellt im 19. Jahrhundert oder eigentlich schon seit der Reformation in den reformierten Gebieten. So war das eigentlich die hauptsächlichste Form gewesen. Und im 19. Jahrhundert vor allem ist dann dazu gekommen, die Auferziehung in Anstalten. Und dann hat man da den Gegensatz gemacht zwischen privat platzierten Verdingkind und Heimkind, wobei das häufig in den Biografien beides dann der Fall ist.
Wie beim Roland Beckert. Ja. Das ist ja zuerst im Heim und wird dann verdingt. Wie lange ist das praktiziert worden? Wie viele Menschen betrifft das etwa?
Man müsste es natürlich weltweit anschauen, weil es gibt überall die Kind- und Kinderarbeit. In der Schweiz sind das alles, über die Jahrhunderte gerechnet, sicher 100'000, vielleicht mehrere 100'000 Kinder gewesen. Noch im 20. Jahrhundert sind das pro Jahr in einzelnen Kantonen, wo man das überhaupt zählt hat. Man hat es nicht überall gezählt, jeweils 10'000 gewesen pro Jahr. Und angedauert hat das bis in 50er, 60er Jahre. Ich denke, es ist an ein Ende gekommen, weil die Mechanisierung in der Landwirtschaft Einzug gehalten hat und man gar nicht mehr die günstigen kleinen Handarbeiter da gebraucht hat zum Heuen und so weiter.
Was ist grundsätzlich das Stossende an dem System, dass man das abgestellt hat, schlussendlich?
Man hat es abgestellt, weil es nicht mehr erwünscht, nicht mehr benötigt worden ist. Wenn man es abgestellt hätte, wegen dem, was stossend ist dran, dann hätte man es schon können abstellen, nachdem der Jeremias Gotthelf seinen Bauernspiegel geschrieben hat.
1837,
wo er das genauestens beschreibt, auch das Entwürdigende. Vor allem das Entwürdigende und systematisch Falsche, was drin liegt, dass man die Kinder denen gegeben hat, die am wenigsten Geld dafür haben wollen. Häufig auch ärmere Bauernleute oder Gewerbler, die dann umso härter haben müssen auf diesen Kindern herumdrücken, dass sie halt geschafft haben, von früh bis spät, vor der Schule, nach der Schule, statt der Schule. Und diese Missstände, die sind alle schon längstens geschildert gewesen und das ist weitergegangen und niemand hat sich daran gestört. Es ist ja nicht so, dass aus einer Oppositionsbewegung heraus das abgestellt worden wäre oder aus einem gesetzgeberischen Impuls heraus. Die Pflegekindergesetzgebung ist sehr spät ein bisschen geregelt worden. Was man könnte erwähnen, ist die Heimbewegung von den 68ern. Die hat sich vor allem an die Anstalts- und Heimkinder gerichtet und hat in den Medien natürlich auch gesagt, das sei ein grausames Relikt früherer Zeiten. Und das hat natürlich auch ein Verdingkind dann mit einbegriffen. Das hat vermutlich schon auch einen Schub gegeben gegen diese Missstände.
Wer hat da bei uns in der Schweiz institutionell versagt?
Ja gut, es kommt auf die Interessen an. Also die Bauern, die im Gemeinderat gesessen sind und irgendeinem Kollegen, der da in die Not kam, weil er Alkoholiker geworden ist, oder eine Frau von einem Kollegen, die in die Not kam, weil der Mann gestorben ist, die Kinder weggenommen haben, möglichst billig platziert haben, damit sie eigene Arbeitskräfte haben und vielleicht noch den Hof dann untereinander günstig sich zugehebt haben. Für die ist das natürlich kein Systemfehler gewesen, sondern ein super System, wo ihnen auch den Nachwuchs geliefert hat an den Knechten und Melchern, wo dann ja, lebenslänglich auch ziemlich untergeordneter Stelle gehalten worden sind. Was man natürlich könnte sagen, ist, dass die Leute, die eigentlich die Aufgabe hätten, das Sozialwesen, das Allgemeine zu überwachen und zu befördern, das Gute und Gemeinnützige, also in den einzelnen Dörfern Pfarrer, Lehrer oder die Amtsvormundschaft, die ja beamtet gewesen wären, um da eines Besseren zu walten, die haben, indem sie sich eingegliedert haben in das System und gefunden haben, das ist noch günstig, das kommt uns zu Pass, das ist billig, haben die ja versagt moralisch, aber natürlich in den Augen von denen, die das Gefühl haben, je billiger das Sozialwesen ist, desto besser. In denen in ihren Augen haben sie ihre Arbeit recht gemacht. Und die Auffassung gibt es ja heute noch. Das sei schon gut gewesen in den früheren Zeiten und überhaupt. Das hat ihnen einmal nichts geschadet.
Was kann man allgemein sagen über die sozialen Folgen?
Es hat natürlich den Unterschied zwischen oben und unten. Für die Gruppen, die da besonders betroffen waren, also Kinder von Alleinerziehenden, Kinder von armen Leuten, Kinder von Leuten, die selber schon so aufgewachsen sind, uneheliche Kinder, Kinder von Randgruppen, ich denke an die Jenischen, die ja auch in das System hineingedrückt worden sind, denen hat es deutlich gemacht, ihr seid nichts wert, aus euch wird nichts, ihr habt gar nichts zu melden. Und das hat die natürlich entmutigt und unten gehalten. Und das hat häufig dann in der nächsten Generation noch Folgen. Abgesehen von denen, die in den Anstalten geendet haben, psychische und sonstige gesundheitliche Probleme bekommen. Viele haben sich auch selber umgebracht in dem Elend. Die haben dann natürlich nicht einmal Kinder gehabt. Aber die Kinder hatten, auch wenn sie sich mit aller Kraft aufgeschafft haben und haben wollen zeigen, dass sie jemand sind, und das ist vielen auch gelungen, die haben eine starke Härte und Rigidität häufig in ihrem Leben drin. Den Mangel an Liebe, den sie erfahren haben, sagen die Kinder von denen, haben sie irgendwie dann weitergegeben. Und das hat so auch Folgen in die nächsten Generationen hinein. Und eben auf das ganze Gesundheitswesen, Sozialwesen und auf das Klima in diesen ländlichen Gebieten, wo das ja zur Hauptsache sich abgespielt hat. Also man hat immer gewusst, es gibt einen, wo man auf dem runtertrampeln kann, den Verdinger, oder? Schon die Kinder haben das gewusst.
Es gibt ein Nationalfondsprojekt jetzt zu der Verding-Kinder-Problematik. Im Oktober kommt im Rotpunkt Verlag ein Buch raus, wo Verding-Kind über ihr Schicksal erzählen. Hat das zu tun mit dem Nationalfondsprojekt?
Das ist ein direktes Produkt von dem Nationalfondsprojekt. Ja, also das sind Zeugnisse von Leuten, die im Rahmen von dem Projekt interviewt worden sind, wo vielfach zum ersten Mal überhaupt irgendjemandem erzählt haben, was sie durchgemacht haben. Also viele haben das nicht einmal den engsten Familienangehörigen gewagt zu sagen, weil es einfach so demütigende und dramatische Sachen sind. Es ist nur eine kleine Auswahl. Also wenn man alles würde publizieren, das gäbe viele Bände. Meine Vorstellung wäre, dass man das möchte, damit man einfach wirklich den Einblick hat, es sind nicht Einzelschicksale, es ist seriell, es hat sehr grosse Gemeinsamkeiten bei allen Unterschieden. Und damit man einfach die Details von diesen Mechanismen eins zu eins einmal mit zu fühlen überkommt, wo die Leute ihnen ausgeliefert sind.
Der Historiker Thomas Hunker. Das Buch, das er vorher darüber geredet hat, heisst «Versorgt und vergessen» und kommt Mitte Oktober im Rotpunkt Verlag raus. Bis in die 70er Jahre vom letzten Jahrhundert hat es in der Schweiz Verdingkind gegeben. Der Roland Begert hat in seinem Roman «Lange Jahre fremd» seine Geschichte als Verdingbub im Detail erzählt. Und dabei sind ihm natürlich auch alle Schwierigkeiten und Demütigungen, die er erlebt hat, wieder auf sich gekommen. Und das war nicht leicht für ihn. Aber so wie er sein Leben darstellt, hat er sich mit seiner Vergangenheit versöhnt. Aber er klagt auch an, wenn er im Gespräch mit dem Christian Schmid hier auf DRS1 erzählt.
Also die Anklage, die ihr jetzt gerade rausgestrichen habt, da muss ich einfach sagen, da tue ich ganz gut unterscheiden. Wenn es auf meine Person bezieht, dann will ich einfach die Versöhnung als Grundlage wählen. Wenn ich zurückblicke auf meine Zeit, sicher Unangenehmes habe ich erfahren, Boshaftigkeiten, menschliche Boshaftigkeiten habe ich erfahren. Aber irgendwie habe ich mit dem mich zurechtgefunden. Ich kann nicht mehr zurückblicken im Zorn. Ich könnte nicht mit Wut und Hass leben. Das wäre absolut unmöglich. Hingegen, als ich anklage, ist dann, wenn mir die Lebensgeschichte von meiner Mutter vor Augen stehen. Oder die Lebensgeschichte von meiner Tante oder von meinem Onkel, der ja fast zwei Drittel von seinem Leben im Gefängnis hat verbracht, und zwar als eine Folge seiner Jugend und Kindheit als Verdingkind.
Dürfen wir auch noch sagen, der ist schon Fahrensblut drin, oder?
Das kommt dazu. Meine Grossmutter, Mutterseits, war eine Fahrende. Ich sage Zigeunerin, im Buch tue ich das sogar Zigeunerin sagen, weil sie selber immer mit Stolz gesagt hat, ich bin Zigeunerin. Und in dem Dorf oder in dem Städtchen, wo sie gelebt hat, hat man immer gesagt, das ist eine Zigeunerin. Und sie hat sich auch entsprechend so verhalten, gekleidet. Sie hat ja Karten gelegt. Sie hat ja den Leuten psychologische Unterstützung gewährt, indem sie in die Wunderkugel geschaut hat und so weiter. Das beschreibe ich auch ein bisschen im Buch. Ja, sie hat selber erlebt. Ich bin ja selber auch als junger Mann zu einer und hat gedacht, sie könnte mir irgendwelche Zukunftsvisionen vermitteln. Und dann hat sie immer so lustig da in ihrem kleinen, abdunkelten Kämmerli, hat da in die Kugel geschaut, hat Karten gelegt und hat gesagt, ja, du wirst mal eine ganz liebe Frau finden und so weiter. Und sie hat es einfach verstanden, die Leute zu nehmen und das ihnen eigentlich anzubieten, wo jeder gesucht hat, das Glück im Leben.
Jetzt, wenn man das Buch liest, der Roman Roland Begert, da hat es Leute, die persönlich versagen. Und es hat institutionelles Versagen. Wer hat nach eurer Ansicht institutionell versagt?
Also wenn ich zurückblicke, nach der Aufarbeitung von diesem Buch und meiner Lebensgeschichte mit den Lebensgeschichten von meinen Verwandten, dann muss ich immer mit Enttäuschung und mit Trauer zurückblicken, wie dort zum Teil Lehrer versagt haben, wie dort zum Teil Pfarrer versagt haben, wie zum Teil die Justizbehörde versagt hat. Und kürzlich habe ich das Buch wieder gelesen von Jeremias Gotthelf, «Käserei in der Fehfreude». Und dort gibt es etwas ganz Wunderbares, was einfach zutrifft. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Was heisst das? Die Gleichgesinnten haben sich untereinander geschützt. Das sind die staatsstützenden Kreise, die Lehrerschaft, die Vormundschaftsbehörden, die Pfarrherren und so weiter. Und das hat mich natürlich schon zum Teil furchtbar enttäuscht, dass ausgerechnet die mit diesem Bildungshintergrund so versagt.
Warum, glaubt ihr, haben so viele Menschen persönlich versagt? Oder auch sie persönlich ohne Gefühl gewesen? Haben sich teilweise sogar grausam verhalten? Wenn man denkt, ich bin Gott, die Frau Krämer, eure Schlummermutter, der Lehrlingsbetreuer Eisenhardt, nennt ihr ihn. Warum?
Das ist etwas, wo ich immer noch schwer dran arbeite. Ich kann das schlicht nicht begreifen. Als ich so ein bisschen die Geschichte aufgearbeitet habe, ist mir immer wieder in Erinnerung gekommen. Gerade die Frau Krämer zum Beispiel, die hat eigene Kinder gehabt. Die hat alles gemacht für die Kinder, dass sie sich können beruflich und familiär positiv weiterentwickeln können. Ich weiss auch von dem Eisenhardt, der brutal, mir dünkt, brutal gegen mich war, wie er eigentlich ein sehr gepflegtes Familienleben geführt hat, wie mir das mitteilt worden ist. Und für mich ist das so schwer zu verstehen, wie kann man mit seinen eigenen Kindern so väterlich fürsorglich sein und mit einem fremden Kind, das ja schlussendlich niemandem etwas gemacht hat, wie kann man denn total anders gegen einen so einen hilflosen Wesen sein? Und das ist etwas, was mich heute noch ein bisschen erschüttert.
Da hätte ich keine Antwort darauf. Warum?
Es ist tatsächlich etwas schwierig. Darum denke ich mir und ich erhoffe mir einfach, dass das aufgearbeitet wird. Dass das düstere Kapitel der Verdingkinder muss unbedingt aufgearbeitet werden, damit man ein bisschen die Mechanismen sieht. Es geht nicht um Anklage, sondern um ein ganz sachliches Aufarbeiten von diesem Thema. Dann sieht man vielleicht, dass es zwar gesetzliche Grundlagen gab, ich war nämlich erstaunt, als ich dann später mit 30, 35 noch Jura studiert habe, weil ich immer und immer wieder auf gewisse Artikel gestossen bin, auf Gemeindereglementen gestossen bin, die ja aufgezeigt haben, was alles muss gemacht werden für die Kinder, die eben aus dem elterlichen Schutzraum ausgestossen worden sind, dass die wenigstens ein erträgliches Leben können haben. Und das erstaunt mich, dass man die gesetzlichen Grundlagen nicht voll ausgeschöpft hat.
Gibt es etwas an diesem System, an diesem Verdingkinderverwaltungssystem, sage ich jetzt etwas herzlos, das ihr als typisch schweizerisch bezeichnen würdet?
mir dünkt einfach typisch schweizerisch, wenn ich das so empfinde, ist, dass man nicht bereit ist, ein düsteres Kapitel, und das muss man jetzt einfach wirklich sagen, das ist ein düsteres Kapitel, dass man heute noch nicht bereit ist, das einfach aufzuschaffen. Dass man nicht bereit ist, mit klaren Augen, mit klaren Blicken auf das Thema zuzugehen und aufzuzeigen, eben, wo eigentlich die Mängel waren. Und vor allem, dass man weiss, passet auf, dass solche Sachen nicht mehr passieren, das wäre doch im Grunde genommen eigentlich das Ziel. Es geht nicht um eine wirtschaftliche Verbesserung von der Situation von den Verdingkindern, sondern mir geht es primär einfach auf Aufarbeitung von diesem Thema, damit man weiss, das sind die Gründe, die zu diesen Missbrüchen, zu diesen Willkür geführt haben.
Die sind heute ein Mann, der gut 70 Jahre alt ist, Roland Begert. Belastet mich das manchmal noch heute, was der Heter lebt?
Wenn ich natürlich meine Lebensgeschichte betrachte, dann kommt automatisch einfach auch die Lebensgeschichte von meiner Mutter rein, von meiner Tante, von meinen Onkeln, sogar eben auch von meinem Bruder, ist ja auch Verdingkind gewesen. Und dann kommen immer und immer wieder Lebensgeschichtliches von diesen Verdingkindern. Und das belastet mich eigentlich, das, was ich erlebt habe, belastet mich gar nicht so sehr. Ich muss sagen, ich stehe über das heutzutage. Aber wenn ich dann eben andere ehemalige Verdingkinder so höre, dann muss ich sagen, das macht mich wirklich sehr, sehr traurig. Es macht mich traurig, auf der einen Seite, dass sie die Kraft nicht hatten, die Kraft nicht bekommen haben, die Fähigkeit nicht bekommen haben, sich über das rauszuheben. Das macht mich traurig. Und das macht mich auf der anderen Seite natürlich auch vielleicht glücklich, dass ich die Fähigkeit mit auf den Weg bekommen habe, dass ich das auch verarbeiten konnte.
Die sagen, die Aufarbeiten. Gibt es etwas, das dir als das Dringendste anschaut, was passieren sollte, was bis jetzt nicht passiert ist?
Ich bin jetzt eben als Lehrer.